Episode 221. 11 Kriterien, die dein Werkzeug für Anforderungsmanagement erfüllen sollte. Herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Systems Engineering Podcast für Machende und Entscheidende. Am Mikrofon ist wieder Björn Schorre. Als Systemingenieur gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. So wirst du in dieser Episode erfahren, welche Kriterien alle die Auswahl eines Anforderungsmanagement-Tools bestimmen können und wie du zu einer objektiven Auswahl gelangen kannst. Ja, so möchte ich heute darüber sprechen, wie du denn eine Auswahl treffen kannst für ein Anforderungsmanagement-Tool. Denn die Frage betrifft bestimmt viele von euch, die sich damit beschäftigen, wie können wir denn unser Anforderungsmanagement generell neu aufsetzen oder überhaupt initial erstmal aufsetzen. Und da möchte ich hier ein bisschen aus meiner Erfahrung erzählen. Zu Anfang aber einmal ein paar Informationen, ein paar Ankündigungen. Ich habe vor, im Februar 2025 wieder ein Requirements Engineering Camp stattfinden zu lassen. Und das letzte, das vierte RE Camp, das ist jetzt auch schon mehrere Jahre wieder her, dass ich das gemacht habe. Da waren noch Corona-Bedingungen, unter denen hat es stattgefunden. Ja, und ich möchte es gerne wieder stattfinden lassen, und zwar im Februar 2025. Da ich das vierte hier bei mir um der Ecke in Herford habe stattfinden lassen, und ich dann doch ein bisschen in die größeren Städte auch gehen will, also mehr zu euch kommen möchte, sagt mir doch mal oder schreibt mir doch einfach mal, wo sollte es denn stattfinden? Ich habe schon mal drüber nachgedacht, nach Hannover zu gehen, weil dort Züge von allen Seiten herkommen, oder auch Richtung Ruhrgebiet. Auch da könnte man vielleicht was stattfinden lassen. Vielleicht ist das ja eine Option. Aber vielleicht kommen ja auch welche von euch aus dem Süden. Gibt es da vielleicht irgendwelche Ideen, wo wir uns da mal treffen können und zu diesem Thema austauschen können? Ja, und die zweite Frage, die ich dazu dann habe, ist, wann wäre das denn für dich der richtige Zeitpunkt? Ist es eher ein Tag in der Woche? Oder würdest du es gerne am Wochenende durchführen? Da würde ich mich natürlich auch nach der Mehrheit versuchen zu richten, ob ich denn da dann entsprechende Locations finden kann. Ja, das Feedback dazu schreibt mir doch bitte einfach an feedback@zukunftsarchitekten-podcast.de. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Scrolle einfach in deiner Lieblings-Podcast-App etwas weiter nach unten. Da findest du dann den Link. Klickst du einfach drauf und schon sollte ein E-Mail-Fenster aufgehen und du kannst mir schreiben. Dazu gleich auch noch eine weitere Information. Zweite Ankündigung, die ich machen kann, ist, ich habe in der KW 29, also wir sind jetzt hier im Jahr 2024, in der KW 29 bin ich in Bremen beruflich und ich habe mir gedacht, da könnten wir uns eventuell treffen zu einem Systems Engineering Stammtisch. Und meine Idee ist es einfach, dass wir uns am 17. Juli abends in der Innenstadt von Bremen treffen, und zwar gibt es dort den kleinen Ratskeller. Genau, ich habe nochmal nachgeguckt. Das heißt, der kleine Ratskeller, da würde ich um 19.30 Uhr sein. Wer Lust hat, da mit dazuzukommen, auf ein kaltes Getränk oder vielleicht sogar was zu essen, lasst uns da einfach zusammenkommen. Ich werde da sein. Ich muss sowieso abends dann dort was essen. Und wer Lust hat, kommt einfach mit dazu. Systems Engineering Stammtisch in Bremen am 17.07. So, und die nächste Ankündigung, die ich dann noch für dich habe, ist, ich habe etwas an der Technik verändert. Und zwar habe ich bisher immer die Feeds, die du abonniert hast, also diesen Feed, den du abonniert hast, als rein textbasierten Feed ausgeliefert. Und das habe ich jetzt angefangen umzustellen, oder ich habe es jetzt umgestellt, sodass auch die Links, die da drinnen auftauchen, als richtige Links dann dargestellt werden. Bisher war es immer so, dass dann da irgendwie so eine lange Textschlange, Zeichenkette dann da irgendwie aufgetaucht ist und die musste man dann immer rauskopieren. Und das hat mir nicht so gut gefallen. Ich glaube, das ist auch nicht mehr Stand der Technik heutzutage. Und deswegen bin ich jetzt dazu übergegangen und habe dort eine HTML-Darstellung gewählt. Damit hast du besseren Zugriff auf die Links der Shownotes und auch auf die E-Mails. Das heißt also, auch wenn man da draufklickt, dann landet man auch wirklich bei deinem, in deinem E-Mail-Programm, sodass du mir dann schnell auch antworten kannst. Da ich jetzt nicht alle Podcast-Apps durchgetestet habe, weil ich auch zum Beispiel die Apple-Telefone nicht selber habe und nutze, wenn es damit irgendwie Probleme gibt, melde dich doch bei mir einfach. Wenn das nicht funktioniert, musst du halt gerade dann in dein E-Mail-Programm und das eintragen. Und zwar schreib mir einfach feedback@zukunftsarchitekten-podcast.de. Dann weiß ich, ob es irgendwie Probleme gegeben hat und wenn ja, wie ich euch denn da oder wie ich denn dir da helfen kann. Ja, nun aber rüber zu dem Hauptthema dieser Podcast-Episode, nämlich dem Thema Bewertungskriterien für ein Requirements-Management-Werkzeug oder auf Deutsch Anforderungsmanagement-Werkzeug. Genau, ich habe versprochen, dass ich 11 von diesen Kriterien aufliste. Genau genommen muss ich sogar sagen, dass es erstmal nur 11 Überschriften sind, wo noch weitere Anforderungen und Kriterien an so ein Tool darunter hängen. Ja, die erste Kriteriengruppe wäre Anforderungen. Anforderungen editieren. Natürlich ist es total logisch, dass so ein Werkzeug Anforderungen dokumentieren, editieren kann. Also wenn es das nicht kann, fällt es natürlich sofort schon durch. Also haben wir da schon das erste K.O.-Kriterium quasi gefunden. Aber was man ja jetzt hier überlegen kann, ist, wie sollen die ganzen Anforderungen denn dokumentiert werden? Was möchte ich genau damit machen? Muss ich zwischen Anforderungen irgendwo auch hin und her springen können? Oder habe ich bestimmte Wünsche, wie Anforderungen irgendwie attributiert werden können? Sodass ich dann halt darauf hingehen muss, ja, ich möchte ganz gerne frei meine Anforderungen irgendwie attributieren können. Denn nur aus dem reinen Text besteht so eine Anforderung ja nicht. Das heißt also, ich muss da mehr Möglichkeiten haben, wie als nur da eine Anforderung zu dokumentieren. Und wenn man sich das mal überlegt, dann sind es ja nicht nur die Anforderungen, die man dann dort liegen hat, sondern die Anforderungen werden zu ja, sogenannten Objekten. Neben dem eigentlichen Anforderungstext hängt da noch ganz viel mehr dran, nämlich sowas wie eine ID, ein Datum, wann es eingetragen worden ist, der Autor, der das gemacht hat, aber auch ein sogenannter Besitzer, also nicht der Autor muss ja nicht unbedingt der Besitzer sein. Also solche Sachen hängen dann da mit dran. Das heißt also, ich habe neben dem eigentlichen Anforderungstext noch viele, viele weitere ja, sogenannte Metadaten, die dazu erfasst werden können oder erfasst werden müssen. Ja, dazu kommen dann auch noch sogenannte Attachments. Das heißt also, auch an so eine Anforderung kommt nochmal ein Dateianhang dazu. Sei es nun mal ein Bild, vielleicht irgendein Nachweis, eine Audiodatei oder eine Videodatei, wenn irgendjemand eine Kundenanforderung mit einem Video unterlegen möchte, um zu zeigen, wie das denn angewendet wird. Also aus solchen Gründen ist es auch notwendig, da schon mal Anhänge mit dran zu packen. Genauso wie irgendwelche Grafiken und so weiter. Das kann natürlich auch sein. Jetzt kann man sich auch überlegen, ob man diese Grafiken auch integrieren will in die Textbeschreibung. Also auch sowas wäre unter Umständen möglich, damit man das sofort vor Augen hat und nicht über ein Attachment dann sich angucken muss. Ja, und wenn ich dann dabei bin, ne, irgendwelche Grafiken, dann könnte man auch überlegen, ja, ich möchte das ganz gerne aus der Zwischenablage im Windows oder vom Mac dann damit rein spielen. Das heißt also, auch sowas muss dann unter Umständen möglich sein. Ja, und so gibt es noch einige weitere Anforderungen, die ich hier jetzt gar nicht im Detail alle besprechen will. Ich stelle dir auf meiner auf der Homepage, also in den Shownotes von dieser Episode, eine Liste zur Verfügung, die ich hier durchgegangen bin, sodass du da noch ein paar weitere finden kannst. Dazu zählt zum Beispiel ein Spellchecker. Das heißt also, ich kann überprüfen, ob es richtig geschrieben worden ist. Natürlich muss ich auch Aktionen wieder rückgängig machen können, auch sowas. Ja, ich möchte aber auch Anforderungen irgendwie löschen können oder wegschmeißen können. Vielleicht ist das auch notwendig. Ich möchte auch Anforderungen sperren können, damit ich bei simultaner Bearbeitung auf einer Datenbank, also falls dein Tool nachher eine Datenbank basiert ist, muss das natürlich in irgendeiner Art und Weise gesperrt sein, dass man da jetzt gleichzeitiges Arbeiten dann auf ein und demselben Artefakt verhindert, beziehungsweise dann auch so steuern kann, dass die Daten gemerged werden, die dort an verschiedenen Stellen oder von verschiedenen Benutzern erzeugt worden sind. Dann kann es natürlich auch sein, dass ich Tätigkeiten vielleicht automatisieren will. Das heißt also, setze ich den einen Wert, werden automatisch weitere angefordert oder auf bestimmte Werte gesetzt, die aus anderen dann zusammengesetzt worden sind. Auch das sind Spielarten, wo man sich vielleicht Gedanken darum machen muss, dass es funktioniert. Ich möchte auch von Anforderungen zu anderen Anforderungen navigieren können. Ich möchte auch vielleicht irgendwo zu einem Test navigieren können. Auch das könnte natürlich sein. Und damit ist das dann auch eine Anforderung an mein Tool, dass es mich dabei auch entsprechend unterstützt. Gerade wenn es dahin geht, dass gewisse Dinge berechnet werden müssen, sind manchmal Formeln notwendig. Also wenn das bei euch zur Anwendung kommt, dann ja, wäre das eine Anforderung für euch, dass ihr auch Formeln in den Anforderungstext mit einbauen könnt. Ja, der nächste Punkt, den ich als Anforderungsgruppe für mich mal so betitelt habe, ist die Traceability. Natürlich möchte ich Traceability aufbauen können, von Anfang an schon. Das ist etwas, was ich meinen Teilnehmern auch immer mitgebe in den Seminaren. Wenn ihr Anforderungsmanagement aufbaut, denkt daran, dass ihr das von Anfang an macht. Sobald die ersten Anforderungen vom Kunden oder aus irgendeiner Branche, aus einer Norm oder sowas erfasst werden, fangt an, Traceability aufzubauen. Und deswegen muss natürlich das Requirements Management Tool das auch unterstützen. Und wenn ihr das macht, dann ist die nächste Anforderung quasi auch, dass ihr das über Projekte hinweg macht. Also nicht nur das aktuelle Projekt, da muss Traceability möglich sein, sondern eventuell sogar über verschiedene Projekte hinweg. Denn wenn ihr darüber nachdenkt, Produktfamilien zu beschreiben, zu spezifizieren, dann ist es ja notwendig, dort auch Informationen über die Projekte hinweg irgendwie verlinkbar zu haben. Und in vielen modernen Tools ist es ja auch so, dass da neben den reinen Anforderungen auch oftmals die Möglichkeit besteht, dass man Änderungsmanagement mit einbindet oder dass man auch Fehlerberichte dort mit reinbringt, also das, was aus dem Test zurückkommt. Und wenn wir da sind, dann eventuell sogar die Testfälle dort mit abbilden kann. Ich weiß, da gibt es natürlich auch wiederum andere Tools, die auch Tests unterstützen und aus denen man Tests vielleicht steuern kann, vielleicht sogar viel besser steuern kann. Denn diese anderen Tools sind dafür dann auch entsprechend gemacht worden. Wenn ihr sowas im Einsatz habt, müsst ihr euch überlegen, wie ihr die miteinander kombinieren könnt. Also da komme ich auch noch gleich zu, das ist nämlich auch nochmal eine bestimmte Anforderung, die ihr mit auflisten solltet. Genau, und dann gibt es auch noch die Möglichkeit hin zum Anforderungsmanagement, zum Aufgabenmanagement. So, da wollte ich hin, im Aufgabenmanagement eine Traceability aufzubauen. Das heißt also, aus den Anforderungen, das sind die Anforderungen an die Technik, daraus entstehen irgendwann, wenn das Projektmanagement da eine Work-Breakdown-Structure gemacht hat, entstehen dann Aufgaben. Und diese Aufgaben könnte man, je nachdem, welches Tool man ausgewählt hat, eventuell auch mit abbilden und zuweisen. So. Und dann habe ich verschiedene Links und Verbindungen, die ich aufbauen kann. Und ja, das ist alles, das zählt dann alles mit zu meinem Punkt Traceability. Ich weiß, Traceability an sich, rein technisch gesehen, also aus der Technik-Sicht der Entwicklung, nicht aus dem Tool, aus dieser Technik-Sicht der Entwicklung, ist es von den Kundenanforderungen über die System- und Domänenanforderungen hin zum Test. Das sind die Nachweise, die wir da sehen wollen. Aber natürlich gibt es auch verschiedene andere Aspekte, wo Traceability auch mit verwendet werden kann, wo die Vorteile von der Traceability dann entsprechend genutzt werden können. Ja, dann geht's weiter. Der nächste Punkt ist die Kommunikation. Genau, da fallen auch wieder so ein paar Anforderungen heraus, wo ihr euch drüber Gedanken machen solltet in eurer Auswahl. Und zwar, kann das Tool, was ihr auswählt, kann das E-Mails verschicken, sodass Menschen, die jetzt nicht jeden Tag reingucken in das Tool, auch darüber informiert werden, hey, da ist irgendwas geändert worden, das betrifft dich eventuell, guck doch da mal nach. Und hier hast du sogar den Link auf die Anforderungen, die sich da geändert haben. Und so kann nämlich dieses Tool dann auch dabei unterstützen, Anforderungsreviews durchzuführen. Das heißt also, du stellst ein Sammelsurium an Anforderungen zusammen, die du gereviewt haben möchtest und sagst, so, bitte, das stellen wir jetzt ins Review ein. Und dieses Review wird dann, oder diese Anforderungen werden dann mit einem Review-Link entsprechend verschickt. Oder weiterer Wunsch, den man haben könnte, ein Workflow. Das ist für mich nicht nur ein Wunsch, sondern das wäre für mich sogar ein K.O.-Kriterium. Wenn ich nicht einen entsprechenden Workflow für meine Anforderungen hinterlegen kann, dann würde dieses Tool schon gar nicht mehr für mich in Frage kommen. Und vor allem hier ist es mir noch ganz besonders wichtig, dass ich diese Workflows frei konfigurieren kann. Also ich will nicht vorgegebene Zustände haben, in denen ich die Anforderungen rein navigieren kann. Ich möchte die auch entsprechend für mich selber anpassen können. Das muss möglich sein. Ist es nicht, also für mein spezielles Projekt, aber vielleicht auch für das Unternehmen, sodass man halt immer Vorgaben schon mal hat, die man dann leicht noch mal ein bisschen anpassen kann. Also das ist mir super wichtig hier an der Stelle, weil sonst wird das einfach nur ein Zuarbeit in das Tool selbst sein, anstatt dass mich das Tool bei meinen eigenen Tätigkeiten unterstützt. So muss es eigentlich betrachtet werden. Ne? Also das, was du in deinem Projekt machst, mit deinem Projektteam, das muss unterstützt werden. Und wenn das nicht möglich ist, dann würde das für mich schon wieder rausfliegen. Genau, und wenn dann irgendwelche Zustände definiert worden sind, dann wäre es auch noch schön, wenn dazu irgendwelche Attribute herangezogen werden können, die auf gewisse Werte gesetzt werden müssen. So, das wäre ein Beispiel, wenn eine Anforderung freigegeben werden sollte, dann muss eine Priorität festgelegt worden sein. Das wäre zum Beispiel so eine so eine Regel, die abgeprüft werden könnte. Und wenn das nicht der Fall ist, dann könnte man diese Anforderung auch nicht freigeben. Sind wir auch schon beim nächsten Punkt, Konfigurations- und Änderungsmanagement. Das ist das große Überbegriff hierzu. Und zwar ist es unglaublich wichtig, dass jede Änderung, die an so einer Anforderung gemacht worden ist, auch nachverfolgt werden kann. Denn ich muss natürlich sehen können, wann ist sie eingetragen worden, wann ist sie von Zustand A nach Zustand B umgeschaltet worden. Sodass ich den Verlauf einer solchen Anforderung nachvollziehen kann, dass ich aber auch sehen kann, was hat sich wann wie geändert und wann ist sie freigegeben worden. Ich kann darüber auch nachvollziehen, ob Anforderungen geändert worden sind, nachdem sie einmal freigegeben worden sind. Das sollte unter Umständen, das kommt jetzt auf die Branche an, in der du mit deinem Projekt unterwegs bist, nur der Fall gewesen sein, wenn du dazu einen Änderungsantrag hast. Und deswegen gehören die beiden Sachen hier zusammen, ganz eng, Konfigurationsmanagement und Änderungsmanagement. Also das muss ich irgendwie nachvollziehen können. Ja, und wenn ich so eine Anforderung oder einen Satz an Anforderungen nun mal festgelegt habe, spezifiziert habe und freigegeben habe, dann mache ich natürlich auch eine Baseline auf diesen Anforderungen. Das ist auch wiederum unglaublich wichtig, weil dann kann ich sehen, welcher Satz an Anforderungen war denn konsistent oder war denn als von den Menschen, die hier daran gearbeitet haben, als konsistent angesehen und ist dann so freigegeben worden. So dass ich das auch nachher vielleicht vergleichen kann mit verschiedenen anderen Baselines. Was hat sich von der ersten Freigabe bis jetzt geändert, um festzustellen, welche Anforderungen haben jetzt Tests bekommen, welche Anforderungen sind geändert worden oder welche Anforderungen sind neu dazugekommen. Auch sowas kann natürlich der Fall sein, um nachvollziehen zu können, müssen wir vielleicht dem Kunden jetzt ein bisschen mehr in Rechnung stellen, weil jetzt einiges dazugekommen ist, was vorher gar nicht geplant war. Also da könnte man dann das Controlling, den Vertrieb vielleicht mit unterstützen, um zu sagen, so hier, guck mal, das ist über den ursprünglich vereinbarten Umfang hinaus angefallen jetzt und da musst du nochmal in die Verhandlungen gehen. Ja, und dann ist es auch super interessant, Sichten zu bilden. Sichten auf diese große Datenmenge der Anforderungen, der User Stories, der Tests und so weiter, was da alles angefallen ist. Also ich muss die Anforderungen in irgendeiner Art und Weise filtern können und so aufbereiten können, dass sie für bestimmte Nutzergruppen einen Mehrwert bieten und eine entsprechende Sicht bieten. Das könnte zum Beispiel sein, dass die Abteilung der Softwareentwicklung nur die Anforderungen sehen möchte, die für die Softwareentwicklung definiert und spezifiziert worden sind. Natürlich ist ja klar, die brauchen nicht unbedingt die Anforderungen, die die Mechanik und die Hardwareentwicklung vorgelegt bekommen. Also die wollen natürlich ihre Aufwände darauf planen, was ist für die Software an Anforderungen herausgefallen. Andere Ansicht wäre zum Beispiel für den Projektleiter die Ansicht, wie viel der Anforderungen eines Meilensteins sind schon umgesetzt. Ja, jetzt sehen wir hier auf einmal, da müssen an den Anforderungen gewisse Attribute dran sitzen, nämlich damit ich sehen kann, zu welchem Meilenstein ist diese Anforderung denn zugewiesen worden. Und dann kann ich da wiederum Rückschlüsse drauf ziehen, wie weit ist denn der Fortschritt für die Umsetzung meines Projektes. Dann gibt es vielleicht auch eine Ansicht, wo dargestellt wird für die Geschäftsleitung, jetzt geht man da schon ein bisschen in Richtung Multiprojektmanagement vielleicht. In welchem Projekt gibt es denn eventuell Verzögerungen? Wo läuft es aktuell ganz gut? Und wo gibt es aber eventuell irgendwelche Verzögerungen, wo wir nochmal rein müssen, wo vielleicht in ein paar Tagen der Projektleiter, die Projektleiterin kommt und sagt, hallo, liebe Geschäftsleitung, hier geht etwas nicht so ganz voran, da müssen wir mal ran. Also, solche Sichten müssen gebildet werden. Und was da auch noch mit hinzukommt, das werdet ihr dann sehen, wenn du diese Ansicht dir aufrufst in den Shownotes, kumulierte Ansichten, also auch nicht nur einzelne Anzahlen von Anforderungen oder Tests, sondern auch die Summe von gewissen Anforderungen. Also wie viele Anforderungen sind aktuell im Status reviewed oder wie viele müssen noch gereviewt werden. Das sind sogenannte kumulierte Ansichten und das könnte sogar noch über die Zeit aufsummiert werden oder nicht aufsummiert werden, sondern über die Zeit dargestellt werden, sodass man sieht, wir haben jetzt hier ein Review gemacht und da sind jetzt ganz viele Anforderungen aus dem Zustand Review in den Zustand Approved gewandert, sodass ich dann auch da ein Gefühl für bekomme, dass es einen Fortschritt gibt in unserem Projekt. Ja, ich habe jetzt einiges über Sichten erzählt, was man sich unter Sichten vorstellen kann. Und jetzt geht es natürlich auch darum, dass man schauen muss, kann ich auch nach bestimmten Anforderungen oder nach bestimmten Attributen suchen? Ja, und dann kann ich natürlich mir diese Dinge auch darstellen. Auch das ist eine Sicht. Ja, also einfach nur ein Suchfenster anbieten, dort was reinschmeißen an Suchbegriffen und dann kommt eine Liste oder ein Dokument mit entsprechenden Anforderungen zurück. Auch das ist eine Sicht, die gebaut werden kann. Deswegen habe ich das hier mit zusammengefasst. Ja, jetzt kann es natürlich auch sein, dass wir Anforderungen mal exportieren müssen. Oder fangen wir noch früher an. Die Anforderungen sind gar nicht in deinem ausgewählten Tool, sondern die müssen irgendwie importiert werden. Und dann wäre es natürlich super uncool in der heutigen Situation, in der heutigen Zeit, wenn wir die jetzt alle per Hand abtippen würden. Oder da mit Steuerung C, Steuerung V reinkopieren. Das ist natürlich alles wirklich Schnee von gestern sowas. Wir müssen also importieren, also in der Importfunktion für Word-Dokumente oder für Excel-Tabellen, was auch immer, das muss möglich sein, dass wir das reinkriegen in das Tool. Aber es ist eventuell auch notwendig, dass wir das irgendwann mal wieder rausholen aus unserem Tool, unserem Anforderungsmanagement-Tool. Denn eventuell ist es notwendig, dass wir gewisse Sichten, ne, also irgendwelche gewissen Suchen, die wir mal eben gerade besprochen haben, dass wir die exportieren und in anderen Tools wieder importieren, um damit weiterzuarbeiten. Zum Beispiel könnte das der Fall sein, wenn wir manuell, so wie ich das jetzt gerade beschrieben habe, ein manuell angebundenes Architekturmanagement-Tool haben. Also da, wo wir unsere Systemarchitektur nachher bauen wollen. Und dann exportiere ich meine Anforderungen und könnte sie dort importieren, um sie dann später zu allokieren. Das heißt also, den entsprechenden Systemelementen zuweisen kann. Aus diesem Grund sollte halt dein Requirements Management Tool diesen Export auch beherrschen. Also wie gesagt, Import, Export, ja, das wäre natürlich super. So, und es gibt Tools, die auch noch eine richtig geile Funktion haben, und zwar nennt sich das dann ein Word Roundtrip Engineering. Angenommen, dein Partner, mit dem du zusammenarbeitest in dem Projekt, also dein Auftraggeber vielleicht, der hat kein solches Profi-Tool, sondern da sind Menschen, die noch mit Word arbeiten. Oder mit den Office-Programmen, sagen wir es mal so. So, und dann hast du die Möglichkeit, vielleicht mit einem entsprechend ausgewählten Tool, diese Daten in ein Word-Dokument zu exportieren, mit bestimmten markierten Feldern. Die können dann dort drin editieren, etwas kommentieren. Und genau diese Daten, die geänderten Daten und die Kommentare, möchtest du natürlich wieder reinziehen in dein Profi-Tool. Und wenn es das bietet oder wenn dir das wichtig ist, dann ist das ein Kriterium, was du auch mit untersuchen solltest bei deiner Auswahl. Die nächste Gruppe, die wir betrachten wollen, ist das Reporting. Und zwar brauchen wir natürlich ein Reporting, um von unseren Anforderungen auch der Projektleitung Bescheid zu geben, wie weit sind wir denn überhaupt mit unseren Anforderungen. Erstmal die Überlegung, wie weit sind die Anforderungen schon spezifiziert worden. Das ist etwas, was reportet werden muss. Aber auch, wenn es dann in Richtung Fachbereich geht, Software, Hardware, Mechanik, wie viel sind da jetzt noch schon aufgetaucht und weitergeleitet worden? Wie viel sind da schon angefasst worden und umgesetzt worden? Also solche Sachen möchte natürlich die Projektleitung dann auch entsprechend wissen. Auch wie viele Testfälle gibt es schon? Also sind jetzt die Anforderungen schon irgendwie mit Tests verlinkt oder hat da noch keiner was zu getan? Dann ist das natürlich auch etwas Interessantes für die Projektleitung, um da mal zu intervenieren und zu sagen, so, liebe Kollegen aus dem Test, es sieht jetzt so aus, als ob es in den nächsten Wochen dazu kommt, dass ihr ein Produkt auf den Tisch gelegt bekommt. Ich sehe aber, ihr habt ja noch keine Tests verlinkt. Haut mal rein, das muss jetzt auch irgendwann gemacht werden, weil sonst werden wir uns dort Verzögerungen einfangen. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, wenn du vorsiehst, dass an deinen Anforderungen Attribute oder für die Anforderungen Attribute beschrieben worden sind und du hast da auch sowas wie einen Release oder Plan for Release oder irgendwie sowas in der Art vorgesehen, dann kannst du natürlich darüber auch eine Release-Planung machen oder Iterationsplanung. Ja, wann ist denn welche Anforderung geplant? Ist das jetzt im ersten, zweiten, dritten Release geplant oder halt auch Iteration? Ja, also das sind Begriffe, da musst du dir jetzt Gedanken drum machen, wie möchtest du das bezeichnen? Wie kannst du das oder wie kann das Tool das jetzt für dich dann realisieren? Ja, also entweder bist du klassisch unterwegs in einer klassischen Projektplanung, dann hast du vielleicht Releases. Bist du in einer agilen Projektplanung, dann brauchst du natürlich den Begriff der Iteration eher als bei den Releases. Genau. Und von daher ist es auch wichtig, dass du dir Gedanken darüber machst, brauche ich solche Elemente aus der agilen Planung, ne? Also muss es irgendwie sowas wie ein Product Backlog unterstützen oder verschiedene andere Scrum-Elemente, die notwendig sind, um dann halt diese agile Planung machen zu können. Also da einfach auch nochmal das mit aufnehmen und sagen, ist das jetzt für mich ein Muss oder ein Soll-Kriterium, dass das abgefragt werden kann, wenn du dich mit den Toolherstellern auseinandersetzt. Ja, die nächste Gruppe der Kriterien, da habe ich einfach mal drüber geschrieben, das ist die technische Sicht. Also jetzt nicht aus der Entwicklung her, sondern aus der administrativen Ebene. Da in so einem Tool liegen ja nachher ganz viele Daten. Ich bezeichne das auch immer als die Kronjuwelen des Unternehmens, weil da steht drinne, wie was gebaut werden soll. Und wenn die irgendwann mal weg sind, dann könnte das eventuell gar nicht mehr reproduziert werden. Das heißt also, man würde wieder ganz von vorne anfangen. Und falls dann noch irgendwo das Wissen abgewandert ist, dann hat man ein ganz großes Problem. Also, das sind aus meiner Sicht die Kronjuwelen. Und deswegen wird sich da auch irgendwann die IT mit beschäftigen müssen. Und die sagen dann, ja, wenn wir davon Backup machen müssen, dann wäre es natürlich mega geil, wenn wir das vielleicht irgendwo in der Datenbank haben, weil die werden heutzutage viel einfacher exportiert und ein Datenbankdump, den man da machen kann, das ist viel effizienter an der Stelle. Genau. Die werden auch Fragen haben bezüglich der Benutzerverwaltung. Ne? Also kann man da so ein Active Directory anbinden oder geht das Ganze vielleicht über LDAP? Also das sind so technische Sichten jetzt da und Deep Dives in diese Technik rein. Da holt euch am besten jemanden aus der IT dazu, der dabei unterstützt. Das Tool, was ihr auswählt, hat vielleicht auch eine API, also eine Schnittstelle, um dort Migrationen durchzuführen. Weil wenn ihr schon mal ein anderes Tool hattet, das habe ich ja zu Anfang gesagt, ne, wollt ihr das jetzt neu aufsetzen, wollt ihr vielleicht wechseln und da etwas auswählen, dann ist es vielleicht cool, wenn das auch eine API hat, wo man Daten aus dem einen Tool exportieren kann und dort jetzt wieder sehr einfach importieren kann. Ja, also das wäre dann vielleicht auch eine Frage, die geklärt werden sollte. Genau, und dann fallen halt auch noch so weitere Fragen an, wie einfach ist die Installation? Wie viel Zeit muss dafür aufgewendet werden, dass sowas dann installiert oder später natürlich auch mit einem Update versehen werden kann? Wie sieht das aus mit bestehenden Projekten, die du hast in deinem Unternehmen? Wie sollen die importiert werden können? Geht das überhaupt? Ja, oder kann ich sogar ganze Repositories importieren, weil der Toolhersteller einen entsprechenden Importer schon vorbereitet hat? Das wäre natürlich dann vielleicht so ein, ja, ich sag mal, so ein kleines Giveaway, was der dir dann mitgeben kann, um den Wechsel auf diesen anderen Anbieter dann zu vereinfachen. Und es wäre natürlich vielleicht auch eine Frage, ob man da jetzt Daten, die dort in diesem Tool anfallen, an einen Microsoft Project Server synchronisieren kann. Weil das ist vielleicht auch ein Tool, was ihr einsetzt. Und wenn das die IT oder auch die Projektleitung haben möchte, dann wäre es natürlich cool, wenn das direkt aus dem Anforderungsmanagement-Tool gemacht werden kann. Wenn es weitergeht in Richtung Test, dann gibt es Tools, die das auch unterstützen. Und wenn du dich für ein solches Tool entscheidest, wo auch das Testmanagement noch mit abgebildet ist, oder wenn du das da machen willst, dann kommt jetzt eine Gruppe, wo ich ein paar Kriterien habe, die du dazu heranziehen solltest. Und zwar muss natürlich dann die Möglichkeit sein, auch Testcases anlegen zu können. Es gibt Tools am Markt, wo du die ganzen Typen dieser Elemente, die du verwendest in deinem Tool, wo du die selber definieren kannst. Das heißt also, du kannst da von Anforderungen über Softwareanforderungen oder halt auch Testcases, all diese Typen kannst du anlegen, ja, und kannst dann für jeden Typ auch verschiedene Workflows definieren. Wenn du, wenn das Tool das kann, wunderbar, dann hast du ja die gleichen Möglichkeiten wie auch bei den Anforderungen. Ansonsten musst du dir das halt ein bisschen genauer angucken, ob denn dort auch Testfälle möglich sind. Was dann natürlich auch notwendig ist, du musst da zwischen den Elementen verlinken können. Das ist hoffentlich dann weniger das Problem, dadurch, dass wir ja zu Anfang auch schon mal die Traceability als Attribut, als Kriterium mit aufgenommen haben. Dann ist es wichtig, dass Testfälle auch parametrisiert werden können. Bedeutet, ein Testfall wird einmal ausgeführt mit dem Produkt X und einmal mit dem Produkt Y. Einmal muss der mit dem Parameterwert A und einmal mit dem Parameterwert B befüllt werden, je nachdem, welches Produkt da getestet wird. Ansonsten ist ja der Testfall prinzipiell der gleiche. Und so muss es natürlich auch möglich sein, die Testfälle zu sogenannten Testsets oder Testszenarien zu organisieren, damit bei der Durchführung nicht immer wieder die ganze Vorbereitung erneut durchgeführt werden muss, sondern dann macht man einmal eine Vorbereitung, führt dann verschiedene Testfälle durch und beendet das dann auch mit gewissen Schritten wieder, sodass man dort halt mehrere Testfälle zu einem Testszenario zusammengezogen hat. Also das müsste dann auch möglich sein. Und dann kann es auch irgendwann sein, dass du das jetzt einmal mit dem Release 1 getestet hast des Produktes und irgendwann soll dieses Testszenario nochmal durchgeführt werden mit dem Release 2. Das heißt also, auch da müssen unterschiedliche Versionen der Testergebnisse dokumentiert werden können. Also das solltest du dann auch sehen können. Und daraus entstehen, leider ist das immer mal wieder so, auch irgendwelche Fehler. Und jetzt wäre es natürlich auch schön, wenn man auch diese Fehler an die entsprechenden Tests und damit auch an die Anforderungen hängen kann, damit man sehen kann, okay, da ist irgendwie ein bisschen was schiefgelaufen, da müssen wir nochmal ran, das müssen wir entsprechend nacharbeiten. Ohne dass wir jetzt über Lizenzen, Kosten und Support gesprochen haben, kommen wir aber aus der Nummer leider nicht raus. Das heißt also, wir müssen uns auch überlegen, was kostet uns denn so ein Tool bei der initialen Anschaffung oder im Jahr? Denn ohne Kosten wird das Ganze nicht ablaufen. Willst du ein Profi-Tool haben, wo du dir weniger Gedanken um diese ganzen Features, die ich jetzt hier aufgezählt habe, machen willst, dann wirst du um ein Profi-Tool höchstwahrscheinlich nicht drumherum kommen. Und deswegen musst du dir darüber Gedanken machen. Und zwar gibt es da verschiedene Modelle, auf die du dann treffen wirst. Das wäre das eine Modell wäre halt mit Floating-Lizenzen. Da hast du dann, weiß ich nicht, pro 3 Mitarbeiter eine Floating-Lizenz oder pro 5 Mitarbeiter, je nachdem, wie das aufgeteilt werden soll. Das wäre das eine. Oder du hast dediziert einen Anforderungsmanager, eine Anforderungsmanagerin. Da sitzen die den ganzen Tag nichts anderes machen. Da muss natürlich denen speziell immer eine Lizenz zugewiesen werden können. Also auch diese Möglichkeiten müssen dann gegeben sein. Es gibt Tools, die können beides. Ja, also du hast dann Floating, du hast aber dann auch Node-Locked-Lizenzen, so nennt man die dann vielleicht bei dem einen oder anderen. Ja, also diese Sachen, wenn es notwendig ist, muss das auch kombiniert werden können. Sind so Punkte, die man mit abfragen kann, wo man jetzt kein Soll oder Muss dran schreiben muss, aber die würden dann hier vielleicht mit einfließen, dass man das halt auch kombinieren kann. Ja, und dann, wenn es über die Lizenzgebühren, wenn es einmalige Lizenzgebühren sind, dann muss man natürlich auch nochmal hinterfragen, was kosten uns die Lizenzen dann natürlich nachher jährlich oder wie hoch sind die jährlichen Kosten, die dann da auf uns zukommen. Denn die Menschen, die diese Tools jetzt entwickeln, die wollen natürlich das auch weiterentwickeln und so müssen sie da auch jährlich ihre Entwickler bezahlen, die das dann für uns, für euch weiterentwickeln. Oder ihr wollt Support haben, speziellen Support, weil wenn mal irgendwo was nicht läuft, dann will man natürlich nicht ewig lange warten. Ne? Also auch dafür könnte dann etwas anfallen. Auch da müsst ihr euch überlegen, wie viel wollen wir haben, wie wichtig ist uns das. Und ja, man kann auch nochmal den Hersteller fragen, wie viele Installationen haben die denn überhaupt schon am Markt? Ja, also wie groß ist denn die Marktdurchdringung da? Ja, und da mal vergleichen, wer denn da vielleicht der Anbieter ist, der am meisten, am größten vertreten ist am Markt, sodass man auch eine Sicherheit hat, okay, der wird auch noch in 5 oder in 10 Jahren am Markt aktiv sein und wird dann nicht irgendwo verschwunden sein. Und so komme ich zum letzten Punkt und den habe ich mal beschrieben mit erweiterte Funktionalitäten. Ist es notwendig, dass ihr vielleicht Offline-Bearbeitung von Anforderungen macht, weil ihr mit dem Laptop raus auf eine Baustelle fahrt und dort vielleicht irgendwo neue Anforderungen beim Kunden, im Vertriebsgespräch, wie auch immer, aufnehmen wollt. Also könnte es sein, dass ihr da Offline-Bearbeitung habt. Oder ist es euch super wichtig, dass das Ganze in der Cloud liegt und egal wo ihr seid, dass ihr eine Internetverbindung aufbauen könnt und dann direkt auf der Datenbank arbeiten könnt. Also auch das wären dann so Features, wo ihr euch überlegen müsst, was ist uns da jetzt besonders wichtig. Es gibt Tools, die auch die Möglichkeit des Anlegens von Glossaren unterstützen. Glossare sind laut einer ISO-Norm sind die auch vorgeschrieben. Also wenn ihr ins Requirements Engineering einsteigt, dann fangt bitte an und legt so ein Glossar an, damit ihr ein einheitliches Verständnis entwickeln könnt. So, und diese Glossare werden auch teilweise von den Tools, von den Toolherstellern unterstützt. Auch das ist ein Attribut, was man vielleicht abfragen kann. Oder ein spezielles Austauschformat. Es gibt Schnittstellen wie zum Beispiel OSLC. Das ist ein Austauschformat zwischen Anforderungen und Modellierungstools. Ja, sodass man da nicht mehr händisch austauschen muss oder man möchte Anforderungen zwischen dem dem Hersteller und dem Lieferanten austauschen, oder Auftragnehmer, Auftraggeber, ne, so diesen Austausch. Da gibt es das RIF, Requirements Interchange Format zum Beispiel. Ne, vielleicht gibt es auch noch irgendwelche anderen, die ihr kennt, die euch wichtig sind. Nachfragen, ob die das können und ja, dann entsprechend mit aufnehmen. Oder gibt es irgendwelche Out-of-the-Box Berichte, die schon eingebaut sind, wo ihr schon drauf aufsetzen könnt und erste Erfahrungen mit dem Tool dann sammeln könnt. Also nicht, dass ihr da einfach so ein nacktes Tool hingestellt bekommt und gar nichts mitmachen könnt, weil das, was ich ja jetzt aufgelistet habe, das ist ja schon super, super viel an Funktionalität, was so ein Tool liefern kann. Und ja, einfach mal nachfragen, was die denn dort vielleicht schon mitbringen. Ja, kommen wir zum weiteren Vorgehen. Wir sind ja jetzt schon längere Zeit dabei, darüber zu sprechen, welche Kriterien wir benötigen, um diese Auswahl zu treffen. Das weitere Vorgehen fängt eigentlich noch davor an. Und zwar geht es darum, dass man eine Bewertungsmethodik auswählen muss. Also wie möchte ich denn herangehen an diese Auswahl? Und da solltet ihr euch halt eine entsprechende Methodik auswählen. Dann geht es daran, diese Kriterien aufzustellen, die ich jetzt hier ein bisschen erläutert habe. Wie gesagt, schaut euch das an auf den Shownotes auf meiner Webseite, da könnt ihr das dann nochmal nachlesen. Und als Vorlage mit reinnehmen, vielleicht selber dann noch ein bisschen abändern. Und für jedes Kriterium musst du dir dann überlegen, welche Bewertungsmetrik nutze ich denn da? Ist es ein Muss, ein Soll, ist es ein K.O.-Kriterium? Wie bewerte ich das? Kann das Tool das gut oder kann es das weniger gut im Vergleich zu einem Benchmark, den ich vielleicht festgelegt habe? Also das sind dann diese Metriken, die du dann dir bitte für jedes Kriterium ausdenkst. Und dann guckst du dir die verschiedenen Varianten an, die da am Markt sind, wählst ein paar wenige aus, die relativ vielversprechend ausschauen, lässt dir eventuell Demos zur Verfügung stellen oder auch durchführen online direkt, dass man das sehen kann. Und ja, am besten nicht alleine, gleich mit mehreren und in dem Moment dann auch gleich die Kriterien erstmals bewerten, sodass ihr dann in der Lage seid, diese ganze Auswahl auch auf eine fundierte Bewertung zu stellen, das heißt objektiv. Im Nachgang kommen nämlich immer wieder die Fragen, warum habt ihr euch denn damals dafür entschieden oder dafür? Und dann könnte man sagen, hier, wir haben diese Bewertungsmatrix gehabt und deswegen ist das so entschieden worden. So, ich hoffe, damit einiges erläutert zu haben, worauf man denn überall alles achten kann. Zusammenfassend zur heutigen Episode möchte ich dir noch mitgeben, erstell dir bitte vor der Auswahl deines Werkzeugs eine Liste mit Kriterien. Nicht einfach irgendein Werkzeug nehmen und anfangen. Das führt in den meisten Fällen dazu, dass man diese Sache zweimal, vielleicht sogar dreimal dann macht und damit hast du am Ende des Tages nichts gewonnen, weil du mehrfach deine ganzen Anforderungen kopieren musst und so hast du natürlich dann auch irgendwann nicht mehr die ganz große Akzeptanz, wenn es heißt, wir führen wieder ein neues Tool ein. Dann überlege dir, welche Anforderungen für dich und deine Organisation ein K.O.-Kriterium bilden. Also, damit von vornherein das ein oder andere Tool schon rausfliegt und ihr nicht mehr die große, große Auswahl habt, sondern ihr müsst euch ja irgendwann fokussieren. Und deswegen, was ist wirklich wichtig? Was müssen wir unbedingt können mit dem Tool und was eben nicht? Ja. Und genau, dann bewerte diese Kriterien bitte ganz objektiv, denn ich kann dir sagen, irgendwann kommt jemand um die Ecke und fragt, warum hast du nicht das andere Tool genommen? Und wenn du dann sagen kannst, hier ist die Bewertungsliste, guck da rein, wir haben aus den und den Gründen und die stehen auch noch da drinne, uns entschieden, dass wir dieses Tool nehmen, was wir jetzt im Einsatz haben, dann bist du da mal raus und kannst diese Diskussion nämlich relativ flach halten, weil nämlich dann auch die entsprechenden Begründungen vorgelegt werden können. Wenn dir die Episode gefallen hat, empfehle sie deinen Kollegen oder Freunden weiter, damit diese auch von meinen Tipps profitieren können. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Systems Engineering Podcast für Machende und Entscheidende. Mein Name ist Björn Schorre und ich danke dir fürs Zuhören. Hab Spaß an dem, was du machst, und ich wünsche dir einen hohen Wirkungsgrad. Tschüss und bis zum nächsten Mal.